Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 18. Aber wirklich weinen? Nein. Von Hannes Ross und Stefan Maus aus Stern Nummer 19 vom 4.5.2023. Gelesen von Uwe Schröder. Der Satiriker Jan Böhmermann zeigt selten Gefühle und sucht gern Streit. Mit Erdogan, mit Matthias Döpfner, mit Dieter Nuhr. Ein Gespräch über die Folgen seiner Rauflust und seines TV-Ruhms. Als der Stern Jan Böhmermann vor rund 7 Jahren zum Interview traf, fand das Gespräch in einer ehemaligen Teppichfabrik statt, gelegen in einem Gewerbegebiet im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. An der Fassade stand Teppichkönig, Laminat, Parkett. Und alle Räume versprühten Hinterhofcharme. Böhmermann hatte damals mit seiner Show Neo Magazin Royal Neuland im Fernsehen betreten. Dieses Mal empfängt Böhmermann die Reporter ebenfalls in einem Gewerbegebiet in Ehrenfeld. Aber hier stehen keine alten Gewerbehallen, sondern alles ist viel schicker, überall Neubau. In den umliegenden Büros gehen Startups ihren kuriosen Geschäften nach. Bei einem werden personalisierte Konditoreiwaren handgefertigt. Einhorntorte, 26 cm Durchmesser für 119,90 Euro. Beim italienischen Lebensmittelgroßhändler gegenüber trifft sich der innovative deutsche Mittelstand zu Lachspizza und Thunfischtatar. Böhmermann leitet ein modernes Medienunternehmen mit mehr als 70 Angestellten. Im Erdgeschoss befindet sich ein Studio, das er nach seinen Vorstellungen gestalten konnte. Gegen 10 Uhr morgens trudeln nach und nach junge Gagschreiber und Investigativjournalisten in den Büroräumen ein. Hinter Glas wird konferiert. Auf dem Tresen der Gemeinschaftsküche steht die obligatorische Obstschale, daneben ein Glas mit lustigen Traubenzuckerarmbändchen. Aus der Kaffeemaschine ragt ein Schlauch in einen Karton mit Hafermilch. Dieter Nuhr würde würgen. Böhmermann führt in sein Büro. Irgendwie hat er es geschafft, den funktionalen Raum wohnlich einzurichten. Neben der Eingangstür hängt ein digitaler Kalender, in dem der Chef seine Bürotage anklickt. Er ist stolz, dass in diesem Monat schon ziemlich viele Arbeitstage aufleuchten. Der Moderator hat schon immer damit kokettiert, dass die Kunstfigur Böhmermann nur ein ganz normaler Job sei. Während des Gespräches sitzt Böhmermann hinter seinem Schreibtisch wie in seiner Show. Aber er wirkt nicht kühl und belehrend, sondern aufmerksam und entgegenkommt. Nur wenn es allzu persönlich wird, versucht er abzulenken. Mal mit abwinkenden Gesten, mal mit improvisierten Internetrecherchen. Herr Böhmermann, am 13. Mai moderieren Sie zusammen mit Olli Schulz das Finale des Eurovision Song Contest für den österreichischen Radiosender FM4. Wir waren etwas enttäuscht über diese Nachricht. Eigentlich hätte es viel besser zu Ihnen gepasst, diese groteske Show zu infiltrieren. Es ist alles möglich. Was genau passieren wird, ist völlig offen. Sie könnten beim Auftritt der deutschen Band Lord of the Lost plötzlich aus dem Schlagzeug springen. Olli und ich bereiten uns auf alles vor. Auch darauf, dass Lord of the Lost an diesem Abend unerwartet ausfallen könnten und Deutschland schnell einen Ersatztitel fürs ESC-Finale braucht, um sich international nicht zu blamieren. Warum gefällt Ihnen so ein Spektakel überhaupt? Ich sitze auch im Theater oder im Musical und schaue mir Inszenierungen an, für die sich keine Tanztheaterkritikerin mit Scheiße beschmeißen lassen würde. Und freue mich, wenn ein toller Effekt gelingt. Das ist für mich trotzdem ein schöner Abend. Ich bin begeisterungsfähig wie ein besoffener 14-Jähriger. Schon als Kind haben sie die Zimmertür hinter sich geschlossen und Miss Saigon gesungen. Warum? Als Kompensation? Man braucht doch einen Happy Place, und wenn man den nicht findet, muss man ihn sich selbst ersingen. Und wenn es zur Not mit Miss Saigon ist. Wo war der Leidensdruck? Ich war ein weirdes Theater- und Zirkuskind. Punkt. Wo war da der Leidensdruck? Die Frage gebe ich einfach mal zurück. Das kann sich doch jeder selbst denken. Was bedeutete es, ein weirdes, also seltsames Theaterkind zu sein? Ich fand es immer aufregend, im Waldau-Theater in Bremen-Walle zu sitzen. Wenn der große Kronleuchter ausging, der Vorhang angestrahlt wurde und man sich freute. Jetzt kommt das Weihnachtsmärchen mit der Drehbühne. Der ESC hat eine große Fangemeinde in der queeren Community. Wie queer ist Jan Böhmermann? Super queer. Wie jetzt? Äußerlich oder innerlich? Einfach eine ernst gemeinte Frage. Wie queer fühlen Sie sich? Als ich 2006 mit Jörg Dierenberger meine erste Fernsehsendung gebastelt habe, Echt Böhmermann, da haben wir uns zusammengesetzt und beraten. Es wäre schön, wenn man mit der Figur, die man jetzt anfängt, öffentlich darzustellen, so ungreifbar und diffus wie möglich bliebe. Wenn ich auf der Bühne den Cis-Macker raushängen lasse, dann am liebsten im Closet mit weit geöffneten Schranktüren. Das Einzige, was sicher ist, ist der Anfang und das Ende. Dazwischen ist alles offen. In Bremen-Fegesack, wo sie aufgewachsen sind, haben die Jungs in den 80ern wahrscheinlich noch Kung-Fu auf der Straße gemacht und Testosteron-Dialoge aus Vorabendserien nachgesprochen. Und Jan Böhmermann liebte Pyro-Effekte, schrille Kostüme und billige Kronleuchter. Als sie in ihrem Kinderzimmer Miss Saigon gesungen haben, hatten sie da manchmal Angst, dass jemand sagt, »Alter, ist der schwul oder was?« Wovor denn Angst? Offensichtlich ist es mir nicht sonderlich wichtig, was andere von mir denken oder für wen oder was sie mich halten. Es geht mir um Content. Content, Content. Wenn man den auf die Bühne bringen will, muss man zwangsläufig eigene Welten bauen und in denen leben. Ich fühle mich nicht von irgendwelchen performativen Zwängen oder Rollenbildern berührt. Ich finde das Mackermäßige einfach genauso scheiße wie das Tussi-mäßige. Ich verkleide mich gern, aber ich muss mich nicht verkleiden. Wer, wie oder was bin ich? Entscheiden Sie selbst. Wenn Sie singen, sind Sie ganz anders, als wenn Sie hinter dem Schreibtisch sitzen und die Welt belehren. Es gibt kein ironisches Singen. Wenn dich ein Lied packt, musst du es richtig singen. Bei Musik ist es noch einmal eine ganz andere Herausforderung, die Botschaft, den Inhalt lyrisch zu verpacken, mit einer Melodie zu verbinden und das irgendwie so andockbar zu machen, dass es nicht nur den Intellekt, sondern auch das Gefühl erreicht. Da muss man noch mehr reinbringen. Das Gefühl wäre also ihre Königsdisziplin, und doch wirken sie immer so ungerührt. Gespielte Tränen auf der Bühne sind okay, aber wirklich weinen? Nein. Da gilt also Rudi Carrells Credo, dass Tränen nicht auf die Bühne gehören. Das sehe ich auch so. Wenn man auf die Bühne geht, um andere aus der Fassung zu bringen, sollte man seine eigene nicht verlieren. Einen richtigen Wutanfall sollte man auf der Bühne auch nicht bekommen. Oder einen Lachanfall. Und natürlich bin ich ein Rudi Carrell-Kind. Ich komme von Radio Bremen, bin auf Klassenfahrt um sein Anwesen in Süke geschlichen und unsere Show »Lass dich überwachen« ist natürlich eine Hommage an die Rudi Carrell-Show. Rudi sang auf dem Barhocker auf dunkler Bühne ein Lied für seine gerade verstorbene Mutter. Und man ist als Zuschauer gerührt und weint. Und Rudi sitzt da und weint nicht. Aber bei seinem letzten TV-Auftritt hat er nicht geweint. Rudi hat nie geweint. Als er das letzte Mal da stand. Nein, nein, nein. Da hatten alle Tränen in den Augen, ja. Er hatte diese Raucheraugen und er war sehr gezeichnet von seiner Krankheit. Aber er hat nicht geweint. Hoffentlich. Also absolute Selbstbeherrschung. Aber auch der Ehrgeiz herauszufinden, wie man die ganze Bandbreite der Gefühle beim Publikum hervorrufen kann. Das gehört dazu, das ist der eigentliche Job. und Musik ist ein Schlüssel dazu. Singen Sie so gern, weil der kalte Vernunftmensch Böhmermann nur so sein Publikum mitten ins Herz treffen kann? Dieser sogenannte kalte Vernunftmensch ist natürlich nur die Behauptung einer Person für die Öffentlichkeit, damit ich rätselhaft genug für Stern-Interviews bleibe. Sie standen mit Herbert Grönemeyer auf der Bühne und man hat Ihnen die Begeisterung angemerkt. Wofür mögen Sie ihn? Er hat den Stiefel mit der Realness beängstigend stabil durchgezogen. Das kann man nicht von vielen Künstlerinnen und Künstlern sagen. Woran liegt das bei ihm? Er ist Multimillionär und wird in Bochum immer noch gefeiert. Weil durchschimmert, dass Geld und Macht nicht sein Antrieb sind. Am Ende ist auch ein Herbert Grönemeyer gar nicht so weit entfernt von seinem Jugendzimmer, in dem er als 14-Jähriger gesessen hat und das gemacht hat, was Herbert Grönemeyer gemacht hat, nämlich sein Miss Saigon zu singen. Es geht also darum, sich treu zu bleiben. Der Kern des Berufes, wie ich ihn verstehe, ist, dass du versuchst, so weit wie möglich vor die Tür zu gehen, ohne dein Haus, dich selbst zu verlassen. Es klingt paradox, aber du musst rausgehen, ganz weit rausgehen, aber immer eine Hand am Haus haben, damit du dich nicht verlierst. Und das Gefährliche ist, es gibt so unendlich viele Gelegenheiten, rechts und links herunterzufallen. Welches ist die gefährlichste Klippe? Gerade am Anfang verwechselt man sich gern mit der Projektion, die man von sich in die Welt wirft. Da steht man neben etwas, das man für sich selber hält, und denkt, wow, unglaublich, das bin ich, toll. Sobald du das denkst, ist es vorbei. Bei Grönemeyer weiß man genau, wann er kurz vor dem Abheben war und was ihn dann wieder geerdet hat. Der Tod seiner Frau und der Tod seines Bruders innerhalb von 2 Wochen. Wann sind Sie abgehoben und was hat Sie geerdet? Zwischen 2017 und 2019, das war eine sehr anstrengende Zeit. Wir hingen aufeinander in der Produktionsgruppe und waren in etwas hineingeraten, von dem wir nicht genau wussten, was es ist und wo es enden sollte. Ich hatte am meisten mit den persönlichkeitsverändernden Faktoren zu kämpfen. Welche waren das? Auf der einen Seite fällt man leicht auf seine eigene Projektion rein. Andererseits alle Leute um einen herum ja auch. Man ist nicht mehr man selbst und nicht mehr anonym. Was das bedeutet, was das mit einem macht, kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erfahren muss. Aber Sie können immer noch durch Köln laufen und einen Döner essen. Aber du gehst trotzdem immer mit dem Bewusstsein durch die Gegend, dass du in einer Insta-Story hängst oder bei deinem Gegenüber gerade eine Anekdote produzierst. Hey, du glaubst nicht, wer heute bei Rewe am Self-Checkout vor mir stand und Elmex, Puderzucker und Erbsenmilch gekauft hat. Böhmermann, du weißt schon, das dreiste Arschloch, das behauptet, dass Transmenschen nicht diskriminiert und ausgegrenzt werden sollten. Jedes deiner Worte taugt zur Schlagzeile. Du bist der Elefant im Porzellanladen, aber fühlst dich wie Porzellan im Elefantenladen. Du wirst diese öffentliche Figur, die du von dir selbst aufbaust, einfach nicht mehr los. Gehen sie deshalb weniger raus? Nein, Quatsch. Man gewöhnt sich daran. Man muss damit leben. Man darf sich nicht darüber aufregen. Man darf sich nicht daran verlieren. Sonst treibt es dich in Alkoholismus und toxische Heterosexualität. Können Sie denn noch ins Rutschenparadies gehen und dort Blödsinn machen? Es ist wie eine App, die ganze Zeit geöffnet ist und dir im Hintergrund Arbeitsspeicher und Rechenleistung absaugt. Ist das Singen Ihre Therapie, wenn Sie sich mal wieder mit Ihrer kalten Projektion verwechseln? Meine regelmäßige Therapiestunde ist der Podcast »Fest und flauschig« mit Olli Schulz. An Ihrem Vater haben Sie geschätzt, dass er als Polizist Nazi-Demonstrationen geschützt hat. Und das, obwohl er die Nazis überhaupt nicht leiden konnte. Das war für Sie gelebte Demokratie. Bei Ihnen haben viele das Gefühl, dass Sie auch ein Polizist sind, Aber ein Meinungspolizist, der dafür sorgt, dass nur noch das eigene Weltbild und die eigene Blase gelten. Was halten Sie dem entgegen? Ich kann die intellektuelle Selbstverengung, die in dieser Frage steckt, nachvollziehen. Aber ich mag es, anderen Perspektiven anzubieten. Und zwar so aufbereitet, dass man nicht darum herumkommt, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist der Job. Es ist mir erstmal egal, welche Meinung jemand hat, wenn diese Meinung nicht beinhaltet, dass andere Menschen in ihrem Leben, in ihrer Freiheit, in ihrer körperlichen Unversehrtheit geschädigt werden. So richtig offen für andere Meinungen wirken sie nicht. Vielleicht haben sie für ihre Meinung aber auch nur die schlechteren Argumente. Ich bin von gewissen Dingen überzeugt und weiß, dass sich Meinungen ändern können, weil Meinungen auf ein gemeinsames Verständnis von Wirklichkeit angewiesen sind und auf Fakten basieren müssen. Wenn Dieter Nuhr sagt, der Wissenschaft blind zu folgen, sei eine demokratiefeindliche Grundhaltung, weil ihm irgendetwas nicht in den Kram passt, dann können wir auch versuchen, über Schwerkraft abzustimmen. Wie finden Sie es, dass ein Amboss Ihnen, wenn Sie ihn fallen lassen, auf den Fuß knallt? 80% aller Deutschen sind dagegen. Steht aber nicht zur Debatte. Tut mir leid. Du kannst einfach nicht jeder ungeliebten Position eine zweite, von dir bevorzugte, gleichwertig gegenüberstellen. Das funktioniert vielleicht publizistisch im Streitressort der Zeit. Das bringt Auflage und klickt gut. Aber in der Wirklichkeit funktioniert das leider nicht. Die Schwerkraft bleibt. Wie sinnstiftend ist es, immer nur die eigene Blase zu bedienen? Ich finde es wichtig, dass auch die Leserinnen und Leser des Stern mal mitbekommen müssen, was für ein gemeiner Schuft ich bin. Ich habe meine Komfortzone verlassen und das ZDF-Magazin Royal ist vielleicht ein wenig gemein und unhöflich, aber wir arbeiten sehr gewissenhaft, ergebnisoffen und faktenbasiert. Von außen sieht man schon eine Marschrichtung. Die ist natürlich immer progressiv. Wir haben dem derzeit in den Schlagzeilen stehenden Großintellektuellen und Freiheitskämpfer Matthias Döpfner schon unsere allererste Sendung gewidmet. Bereits damals mit der Kernfrage, darf Macht unwidersprochen bleiben? Das war vor 3 Jahren. Das bestätigt den Eindruck, dass es immer gegen dieselben geht. Der Springer-Chef Döpfner ist ein Feindbild. Niemals. Wenn uns ein Thema anleuchtet, dann weichen wir nicht, sondern machen den nötigen Schritt darauf zu. Nur Mut. Wenn du allein durch den dunklen Wald läufst, musst du dich nicht nur vor finsteren Gesellen fürchten. Die finsteren Gesellen fürchten auch dich und fragen sich erschrocken: Huch, was raschelt da im Gebüsch? Ein finsterer Geselle? Aber im Ernst, Matthias Döpfner ist so groß und wichtig und mächtig. Der schaut nicht einmal unsere Sendung. Der interessiert sich nicht für Twitter, Podcasts oder alberne Witze. Der weiß doch nicht mal, wer ich bin. Und hat die Größe und Ruhe, das alles total entspannt zu ignorieren. Genau wie Harald Schmidt. Dieter Nuhr bespaßt die Rechten, Jan Böhmermann die Linken. Auf diesen Scheiß lasse ich mich nicht ein. Es gibt keine rechte oder linke Comedy. Es gibt nur lustig und nicht lustig. Und Humor kann man für kein Geld der Welt kaufen. Sorry, Elon Musk. Ist es nicht auch wichtig, dass es Leute wie Dieter Nuhr gibt, damit die ganze Bandbreite des politischen Spektrums zu Wort kommt? Singt. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle meines Körpers fühlt sich wohl. Vor Jahren gab es ein Buch mit Rechten reden. Hat ja prima funktioniert. Klar, man kann sagen, mit Rechten redet man nicht. Außer bei den Nürnberger Prozessen. Aber haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass Sie, statt ewig Ihre Echokammern zu bespaßen, eigentlich helfen müssten, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und die beiden gegensätzlichen Lager wieder miteinander ins Gespräch zu bringen? Natürlich. Aber mit einem total guten Angebot. Wir einigen uns auf die Wirklichkeit. Und die definieren Sie. Die Wirklichkeit ist folgende. Unsere Erde wird immer wärmer. Unsere Böden trocknen aus, die Ernten werden schlechter. Das Leben im globalen Süden ist hart und wird immer härter. Und Christian Lindner ist der deutsche Sebastian Kurz. Face the facts. Ihr Weltbild wirkt festgefügt. Wann wurde es das letzte Mal erschüttert? Die wirkliche Erschütterung meines Weltbildes war der Krieg in der Ukraine. Denn im Grunde hatte ich diese bundesdeutsche Werkseinstellung, mit der ich 1981 auf die Welt gekommen bin. Krieg ist schlecht, wir sind schuld daran. Jetzt ist es vorbei mit dem Pazifismus. Ein hochgerüstetes Land wie Russland greift seine Nachbarn an. Ich bin gegen Gewalt, aber ich bin auch gegen Imperialismus. Erst recht, wenn Russland seine dumme Aggression den Alten, Verirrten und Verwirrten so verkauft, wie unsere Vorfahren der Welt ihren Angriffskrieg verkauft haben. Mit dieser zynisch behaupteten Opferhaltung. Wir müssen uns verteidigen, indem wir angreifen. Der Angreifer nennt seinen Angriffskrieg nie einen Angriffskrieg, sondern prophylaktische Verteidigung. Wie hat sie das erschüttert? Ich musste das erst einmal durchschauen, sortieren, die Situation überprüfen und mich fragen, okay, wie passt das damit zusammen, dass ich meinen Zivildienst gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich bin Pazifist und will keine Waffe in die Hand nehmen? Das ist eine bequeme Haltung, wenn man sich nur abstrakt mit Krieg auseinandersetzen muss. Sind Sie sich sicher, dass in der Ukraine westliche Werte verteidigt werden und wir Panzer liefern müssen? Die Behauptung, dass dort westliche Werte verteidigt werden, ist schon eine anideologisierte Begründung für militärisches Eingreifen. Wenn du beginnst, diese neue Situation mit alten Gedanken, Meinungen und Erfahrungen auflösen zu wollen, findest du dich irgendwann neben Sarah und Alice, Querdenkern und AfD-Demos am Brandenburger Tor wieder und denkst, du stehst auf einer Friedensdemo. Neue Situation erfordern nun mal neue Bewertungen und Gedanken und eine kritische Auseinandersetzung mit dem bislang Gemeinten. Mir hat es geholfen, den Kern zu betrachten. Wenn jemand am Boden liegt, hilflos und in Not und angegriffen wird aus niederen Gründen, vernichtet werden soll, dann muss man als Beistehender, als Nachbar und Freund handeln, wie man eben handelt, wenn man Mut, ein Gewissen und einigermaßen alle Tassen im Schrank hat. Herr Böhmermann, vergessen wir kurz alles Gut- und Schlechtmenschentum. Niemand muss ständig den Moralapostel spielen, denn am Ende ist keiner von uns unschuldig. Ist doch schön. Wir machen uns alle schuldig, weil wir in kaputten Systemen arbeiten. Sie füttern zum Beispiel Spotify mit ihrem Podcast, aber Spotify macht den Rock'n'Roll kaputt. Wie geht man mit diesen Widersprüchen um? Man hält sie aus. Widersprüche sind okay, aber manchmal sind sie schon krass. Sie liefern auf Twitter stündlich Premium-Content für einen US-Amerikaner, der als rechtspopulistisch und demokratiefeindlich gesehen wird. Elon Musk. Muss das sein? Auf der anderen Seite sitze ich an der prall gefüllten Brust des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und mache mich in meiner links-grün versifften Work Bubble Art über die wissenschaftlich bewiesene Nicht-Existenz von Cancel Culture lustig und werde dabei von Leuten bezahlt, die ihr gesamtes intellektuelles Gerüst auf diese mordslangweiligen Quark-Schlag-Wörter-Fundament errichtet haben. Haben Sie bei all den schrecklichen Widersprüchen der Moderne manchmal Aussteigerfantasien? Ich bin nicht der Aussteigertyp. Die Probleme kommen ja immer mit. Ich umarme Widersprüche und Probleme lieber. Es erwartet schließlich alle das Gleiche. Alle schwimmen in der gleichen Suppe. Geld und Macht sind flüchtig. Wo ist Angela Merkel heute? Als wir das letzte Mal miteinander sprachen, war sie noch an der Spitze der Welt. Sie meinen, als Angela Merkel sie in der Erdogan-Krise im Stich gelassen hat? Wo ist Angela Merkel heute? Heute fragen die Menschen bitter, soll sie wirklich den höchsten Orden des Landes bekommen? Eigentlich hat sie es nicht verdient. Wo ist sie heute? Macht? Weg. Geld? Kann auch ganz schnell wieder weg sein. Am Ende sind wir alle nur Content Creator für den YouTube-Channel unserer eigenen Existenz. Klimawandel, Raubtierkapitalismus, AfD. Wir sind alle verloren. Was gibt Ihnen den Optimismus, mit einer Enthüllungsstory über Viva con Agua doch noch die Welt retten zu können? Ich wüsste nicht, was es bei Viva con Agua zu enthüllen gäbe. Hier stehen zum Beispiel ein paar Flaschen Viva con Agua neben mir auf dem Schreibtisch. Sind sie ein Zeichen von Gastfreundschaft oder sind sie Forschungsobjekt? Wir wissen es nicht, noch nicht. Jetzt mal Schluss mit dem Gealber. Es bringt nichts. Meine halbe Familie hat Migrationshintergrund. Das hilft im Leben. Ihre Mutter gehörte zur deutschen Minderheit in Polen und ist nach Deutschland ausgewandert. Das war kein gänzlicher Kulturwechsel, aber mit so einer Familiengeschichte bleibt trotzdem etwas in der DNA hängen. Meine Großeltern haben alle Zelte abgebrochen und ganz woanders neu angefangen. Es sinkt zwangsläufig tief in die Familie die Erkenntnis ein, dass es nicht viel gibt, was man wirklich braucht. Nichts Materielles zählt, nur der Zusammenhalt. Was gibt Ihnen Hoffnung in all dem Elend dieser Welt? Ich war in letzter Zeit auf vielen Hochzeiten. Jeder hat so eine Zeit im Leben, wo man viel auf Hochzeiten ist, weil plötzlich alle um einen herum heiraten. Die schönsten Hochzeiten waren immer die, bei denen sich das Brautpaar am allerwenigsten Gedanken darüber machte, wie es werden soll. Stoische Gelassenheit. Am schönsten im Leben ist es immer dann, wenn man sich nicht die ganze Zeit darauf versteift, dass es so werden muss, wie es unbedingt sein soll, sondern es einfach nimmt, wie es ist und damit klarkommt. Man kommt offensichtlich auch mit einem Krieg klar. Man kommt auch mit einer globalen Pandemie klar. Mit einem Virus, das keiner kennt, wo man einen Monat zu Hause bleiben muss. Man kommt mit viel mehr klar, als man denkt. Es gibt viel weniger Grund zu verzweifeln, als es scheint. Und alles andere lässt sich wahrscheinlich mit Körperkontakt heilen. Ein guter Freund hat mir kürzlich nachts im Suff diesen schönen Satz per SMS geschickt. Am Ende bleiben nur Kunst und Liebe. Herr Böhmermann, danke für dieses Gespräch. Vom Spaßvogel zum Aufklärer. Wie aus Jan Böhmermann der wirkungsmächtigste Gesellschaftskritiker des Landes wurde. Von Hannes Ross und Stefan Maus. Die Neuerfindung kam nach der Krise. Es war 2017, als Jan Böhmermann sich in einem kreativen Loch wiederfand. Er hatte im Jahr zuvor mit seinem Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan eine regelrechte Staatsaffäre ausgelöst, die monatelang für Aufregung sorgte. Dabei wollte er mit seinem Sketch nur die Grenzen der Kunstfreiheit in einer Demokratie erklären, aber Erdogan war empört und machte Druck. Die damalige Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete das Gedicht als bewusst verletzend. Kurz zuvor war unter großen Mühen gerade das Flüchtlingsabkommen der EU mit der Türkei abgeschlossen worden. Eine Zeit lang tauchte Böhmermann unter, es hieß sogar, er stehe unter Polizeischutz. Böhmermann hatte seine Form der satirischen Late Night ausgereizt. Er brauchte eine schöpferische Pause und machte ein Praktikum bei seinem Vorbild Thess Meyers, einem der großen Late Night-Moderatoren des amerikanischen Fernsehens. Ein paar Tage lang saß ein blasser, schlaksiger Mann unbeachtet in einer Ecke des legendären 30 Rock Studios in New York, wo Meyers Sendung aufgezeichnet wird. Dann merkten die Amerikaner, dass der seltsame deutsche Praktikant Millionen Follower auf Twitter hatte. Von da an wurde es trubelig um Böhmermann, bis er etwas später wieder einmal die Rollen wechselte. Vom Praktikanten wurde er zum Stargast in der Late Night with Seth Meyers. Und das amerikanische Publikum staunte, dass es offenbar auch im fernen Germany Comedians im Fernsehen gab, die amüsant und scharfzüngig sind und sich mit den Mächtigen anlegen, wie dem türkischen Präsidenten Erdogan. Aber viel wichtiger war, dort, bei den von ihm bewunderten Comedians wie Seth Meyers und dem Briten John Oliver, fand er seine neue Rolle. So wie Meyers und Oliver verbinden auch Böhmermann und seine Redaktion in ihrer Show ZDF Magazin Royal Unterhaltung und Journalismus auf eine wirkmächtige Weise. Entstanden ist ein Hybrid aus Satire und Gesellschaftskritik. Böhmermann will ernsthaft Spaß machen. Mit sachlicher Hintergrundrecherche, auf der seit 2020 jede seiner Shows basiert, grenzt er sich von der klassischen Comedy ab. Böhmermann, der Pausenclown, das war gestern. In den Zeiten seiner frühen Sendung Echt Böhmermann oder als Sidekick von Harald Schmidt. Inzwischen gilt er als ernsthafter Aufklärer der Nation, als Mann, der Missstände enthüllen und Karrieren beenden kann. Der aufdeckte, dass der Influencer Finn Kliemann mit Corona-Maskendeals krumme Geschäfte gemacht haben soll und der sich zusammen mit der Plattform Frag den Staat Zugang zu den NSU-Akten verschaffte. Dass Böhmermann mittlerweile Enthüllungsjournalismus betreibt, liegt auch an seinem neu aufgebauten Netzwerk. Er erweiterte seinen Pool von Gag-Schreibern um eine Investigativredaktion, geleitet von der Journalistin Hannah Herbst. Mit den Techniken einer Satire-Show verleiht er seinen Enthüllungen eine ungeahnte Reichweite. Inzwischen gilt die Redaktion um Jan Böhmermann unter Whistleblowern, Informanten und unabhängigen Rechercheteams in Deutschland als erste Adresse, wenn man einer Geschichte eine maximal breite und virale Aufmerksamkeit verschaffen will. Während früher vorwiegend Showgrößen vor einer Einzelbehandlung durch Jan Böhmermann zitterten, sind es heute auch Politiker, Wirtschaftsbosse und Medienmanager, die nervös werden, wenn sich die Redaktion von ZDF-Magazin Royal mal meldet, um ein paar Nachfragen zu stellen. Wie viel Wirkmacht Böhmermann und seine Redaktion haben, zeigte sich im Oktober 2022. Da wurde der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, nach Recherchen von ZDF-Magazin Royal seines Postens enthoben. Immer wieder gelingen dem politischen Satiriker derartige Scoops, um die ihn auch klassische Medien beneiden. Das liegt unter anderem daran, dass kaum jemand es so beherrscht, die sozialen Medien für seine Enthüllungen zu nutzen, wie Böhmermann. Heute folgen ihm auf Twitter 2,7 Millionen Menschen. Auf Instagram hat er 1 Million Fans. Der YouTube-Kanal von ZDF Magazin Royal kommt auf 1,3 Millionen Abonnenten. Kaum ein Medienschaffender dieser Republik hat eine solche Reichweite. Die Sehnsucht nach dem Spektakel steckte schon früh in Jan Böhmermann. Er spielte im Kabarett seiner Schule mit, in buntem Kostüm. Er liebte alles, was mit Verkleiden, Singen und Herumalbern zu tun hatte. Der blasse Schlacks wollte auf die Bühne. Oder auf den Bildschirm, auch gut. Böhmermann liebte schon als Kind Rudi Carrell, den großen Entertainer von Radio Bremen. Und noch heute ist Rudi Carrell eines seiner großen Vorbilder. Tausende zum Lachen bringen oder zu Tränen rühren, das war es, was schon der junge Böhmermann wollte. Aber wie kommt man dorthin? Er versuchte unterschiedliche Wege, bewarb sich gleich bei 4 Schauspielschulen, 3 sagten ab. Als er eine Zusage von der 4. bekam, hatte er schon wieder Zweifel und sagte selbst ab. Er musste seinen eigenen Weg finden, probierte es mit Journalismus, arbeitete als freier Mitarbeiter für die Lokalzeitung. Schließlich volontierte er bei Radio Bremen. Aber wenn er die Nachrichten vorlas, hatte er diesen komischen Unterton, den keiner ernst nahm. Er blieb nicht lange bei den trockenen Meldungen. Der Unterton brach sich endgültig Bahn. Während der WM 2006 parodierte er Lukas Podolski in der Sendung »Lukas Tagebuch« für den WDR-Hörfunk. Podolski verlieh Böhmermanns Karriere den entscheidenden Schub. Er machte den Fehler und reagierte auf die Satire. Böhmermanns Provokation zündete. Schon bald war er zu Gast in Harald Schmidts legendärer Late-Night-Show. Und es dauerte nicht lange, bis Schmidt ihn als Gagschreiber engagierte. Heute verweigert der Showrentner Schmidt jeglichen Kommentar zu seinem einstigen Mitarbeiter. Im vergangenen März erhielt Böhmermann seinen 6. Grimme-Preis. Zusammen mit dem Team von ZDF-Magazin Royal wurde er in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet. Die Begründung zeigt, wie politisch Böhmermanns Art und Weise der Unterhaltung ist. In einer Welt, in der Politiker innen wie Clowns agieren, haben echte Clowns keine andere Wahl, als selbst politisch zu werden. Genau das tut der politisch gewordene Clown Jan Böhmermann, so die Grimme-Jury. Bei aller ironischer Gesellschaftskritik hat sich Böhmermann immer auch seine beinahe kindische Freude am Varieté erhalten. Und wenn er nun den Eurovision Song Contest für den österreichischen Rundfunk moderiert, lässt sich dies durchaus auch als respektvolle Verbeugung vor jener Kunstform verstehen, die ihn eben dorthin gebracht hat, wo er heute ist. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0001 832501. BIC BFSWDE 33LPZ.